So, schönen guten Morgen auch von mir. Frohes neues Jahr. Kleine Kabeldose. Also, schöne, frohe, neue Vorsätze. Haben wir gerade schon was von gehört. Wer von euch hat denn den Vorsatz, dass er dieses Jahr diesen Bibelleseplan mitmachen will, den wir fürs ganze Jahr haben? Klasse, ich nämlich auch. Habe ich noch nie gemacht, so über 12 Monate. Und ich habe auch schon angefangen. Und noch gleich versucht, in Ruhe lesen, 20 Minuten, gar nicht so leicht. Also habe ich es einmal beim Sport machen gemacht, einmal beim BVG fahren. Achso, okay. Einmal ganz konventionell, so auf dem Sofa sitzend. Und ich finde das total inspirierend und auch total hilfreich. Und weil wir gerade die Serie machen, einmal durch die Bibel, fangen wir heute ganz vorne an, am Anfang. So beginnt auch die Bibel, also fangen wir genau da auch heute an. Nun habe ich ja letzte Woche erzählt, die Bibel besteht aus zwei Teilen, der Vorgeschichte in 1. Mose 1 bis 11 und dann dem Hauptteil der größten Liebesgeschichte aller Zeiten, wie Gott sein Volk liebt und seine Beziehung mit ihm aufbaut und pflegt. Heute also kommen wir zu Teil 1 der Schöpfung. Die Schöpfung ist total spannend, weil zum einen Gott spricht und alles entsteht. Der muss sich nicht mal die Hände schmutzig machen, wie das in den Mythen anderer Völker der Fall war. Er spricht. Und das Wort Gottes, wie wir wissen, Logos auf gut Griechisch, ist Jesus. Das heißt, wir sehen in der Schöpfung Jesus in Aktion. Die Schöpfungsgeschichte ist eine der heiligsten Schriften des Judentums. Also ich habe ja mal diesen Podcast gehört von Marty Solomon. Ich habe mal ein, zwei Bibelkommentare von Rabbis gelesen. Und das ist irrsinnig heilig und irrsinnig komprimiert. Es steckt wahnsinnig viel drin. Und leider ist es so, dass in unserer Kultur ganz, ganz viel von dem verloren geht, weil wir mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehen. Dies müsse doch wohl eine naturwissenschaftliche Abhandlung sein. Das ist vielleicht ein bisschen ein Denkfehler. Und ich habe mich gedacht, warum ist das eigentlich so wahnsinnig umstritten? Also kaum ein Text in der Bibel ist so viel kommentiert. Es gibt allein über 2000 Bücher zur biblischen Schöpfungsgeschichte. Immerhin ein Dokument mit größeren 1300 Worten. Darüber hat man 2000 Bücher geschrieben. Also ich habe Gemini mal befragt, Gemini zählt 2000 Stück. Auch aus den jüngsten Jahren, also ein Dauerbrenner-Thema. Ich denke, warum ist das nur so derartig umstritten? Und da ich ja Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte mag, dachte ich mir, ich schaue mal kurz rein, wie kam es dazu? Es begann so um 1700 mit der sogenannten Aufklärung. Also man wollte mehr rationales Denken in die Denkstruktur reinhaben, weil natürlich im Mittelalter das Denken beherrscht wurde vom Klerus, also der Geistlichkeit, sprich den Priestern und dem ganzen Machtapparat, der drumherum stand. Und die sagt natürlich, so wie wir sagen, so ist es. Gott hat die Welt geschaffen und was Gott will, sagen wir als Priesterklasse. Und wenn wir sagen, dass die Sonne sich um die Erde dreht, dann ist das so. Und wenn böse Menschen wie Kopernikus oder Galileo Galilei der Ansicht sind, das sei nicht so, nur weil sie das nur naturwissenschaftlich begründen können, dann haben wir trotzdem recht. Aus dieser Machtstruktur entstand halt natürlich das Bedürfnis zu sagen, wir wollen uns nichts von dieser Clique vorschreiben lassen, wir wollen das selber rausfinden. Einige, weil sie nicht an Gott glauben, mochten. Andere natürlich auch, weil sie sagen, das ist total spannend. Als Naturwissenschaftler würde ich auch gern dran forschen, aber wenn Gott das geschaffen hat, ist ja ein theologisches Problem. Vielleicht ist es ja so, dass Gott das so gemacht hat, wie ein System, was er aufbaut, so wie die Sterne so ihre Bahn ziehen, ohne dass Gott da ständig eingreifen müsste. Vielleicht können wir irgendwie rausfinden als Naturwissenschaftler, wie das funktioniert hat. Und damit entstand dieser Konflikt. Das eine ist die wissenschaftliche Sicht, so ist das, und das andere ist die religiöse Sichtweise, so wie es in der Bibel steht. Ich bin genau in dem Spannungsfeld aufgewachsen, in den 70er und 80er Jahren war das ein richtig heißes Eisen, weil, wie man sich heute kaum noch vorstellen kann, damals hier in Deutschland, in den 70er und 80ern, war es halt so, sehr viele Leute gingen zur Kirche, weil ihre Eltern ihnen das verordnet haben, selbst wenn die Eltern gar nicht gläubig waren, aber das war so der große Knackpunkt. Es gab zwei Gruppen von Menschen, die religiösen Irren, die glaubten an die Bibel, da in Westfalen, wo ich aufwuchs, und die vernünftigen Leute, die glaubten an die wissenschaftlichen Erklärungen. Ich stand mittendrin, weil meine Familie sehr gläubig war. Einige in meiner Familie waren jetzt nicht so wahnsinnig wissenschaftlich orientiert, ich schon. Also hatte ich als Jugendlicher bei diesem Konflikt und es war für mich dann super spannend, dahinter zu steigen, das kam etwas unfreiwillig lustigerweise im Physikunterricht. Ich habe einen Physikleistungskurs genommen, weil Mathe ist ja so mein Ding. Und habe ich im Physikleistungskurs total neugierig gefragt, sagen Sie mal, Herr Lehrer, wie ist denn das? Diesen Urknall habe ich verstanden, am Anfang alles total komprimiert und dann explodiert das alles und dehnt sich mal weiter aus, habe ich verstanden, cool. Woher weiß man eigentlich, dass vor Milliarden Jahren auch in Galaxien weit entfernt dieselben Naturgesetze galten wie hier heute bei uns und dieselben Parameter, also dieselben Gravitationskonstanten? Woher weiß man das? Er hatte keine Ahnung, was ich mich da reinreite. Und dann sagt er mir, ja, das ist die Annahme. Das hat mein Weltbild erschüttert. So, Moment. Mir hat man erzählt, Glaube, du kannst glauben, was in der Bibel steht. Aber das ist Glaube. Glaube heißt nicht Wissen. Hier ist die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sagt, so war das. Und dann frage ich ihn aber, woher weiß man, dass die Konstanten da genauso waren vor Milliarden Jahren? Weil alles andere ändert sich ja überall und auf der Welt und im Leben. Das ist nur eine Annahme. Und man macht ganz viele Beobachtungen. Wenn Beobachtungen nicht zur Annahme passen, dann muss man die Annahme vielleicht modifizieren. Aber es ist eine Annahme. Ich habe dann später im Laufe meines Studiums, ich habe Statistik studiert, also das ist der Teil der Mathematik, wo es darum geht, wie muss ich einen Versuch aufbauen, um Wissen daraus zu generieren und nicht vorgefasste Meinung zu reproduzieren. Da bestätigt sich das dann. Ich hatte es auch noch mit Philosophiekurs und später an der Uni haben wir das ganz stark unterrichtet in Volkswirtschaft. Ich war ziemlich erschüttert von dieser Erkenntnis, ach so, das, was Wissenschaft ist, basiert auf irgendwelchen Theorien und Annahmen. Und das Schöne an Wissenschaft, wenn Annahmen dann irgendwann sich als unhaltbar erweisen, verwirft man sie. Und dann gibt es ein neues Modell und eine neue Theorie. Komischerweise kommt das in der Öffentlichkeit nicht unbedingt an. Also es gab zum Beispiel im 19. Jahrhundert dann die große Bewegung, sich zu fragen, ja, wie ist denn das Leben und der Mensch entstanden? Und wir kennen das Narrativ, naja, durch Zufall und durch die harte Selektion im Kampf einer gegen den anderen. So hat man mir das auch beigebracht. Aha, genau so ist das. Und der Mensch stamme vom Affen ab. Das war das geflügelte Wort damals im 19. Jahrhundert. Der Mensch stammt vom Affen ab. Mittlerweile gibt es natürlich, das 19. ist ja schon ein bisschen her, eine Menge weiterer wissenschaftlicher Studien, die gesagt haben, ne, kann nicht sein. Also wir haben vielleicht gemeinsame Vorfahren, aber vom Affen abstammen, das kann nicht sein, es passt nicht zu allen Fossilfunden. Das hindert aber viele Leute nicht dran, weiterhin dran zu glauben, und zwar auf der Begründung, die Wissenschaft hat gezeigt. Man heute sagen muss, ja, aber stimmt schon, aber seitdem hat es ja auch das Gegenteil bewiesen. Wissenschaft entwickelt sich ja vorwärts. Nichtsdestotrotz, viele halten an diesem religiösen Glauben fest, der Mensch stammt vom Affen ab, wo ich mich frage, warum ist das wohl so? Und natürlich gibt es halt gute Gründe dafür, und das sind auch die Gründe, warum viele Leute dann die biblische Schöpfungsgeschichte ablehnen. Und einer dieser Gründe ist halt natürlich, es ist ein gewisses Menschenbild. Wenn ich sage, der Mensch ist durch Zufall entstanden, dann heißt es natürlich, wir haben uns durchgesetzt. Im Kampf einer gegen anderen, wir haben uns durchgesetzt, wir sind die beherrschende Spezies und deshalb schulden wir auch Gott nichts, weil wir haben uns ja selbst durchgesetzt, weil wir so toll sind. Die Bibel sagt, du bist geschaffen von Gott, du bist die Krönung der Schöpfung und Gott hat dir eine Verantwortung gegeben. Du sollst den Garten Eden bebauen und bewahren. Ja, wenn ich an Gott glaube, muss ich mich wohl dran halten. Wenn ich sage, nein, wir sind ja durch den Kampf einer gegen den anderen hervorgegangen als Sieger, brauche ich das nicht. Also ein guter Grund für viele Menschen zu sagen, nee, ich finde die Version mit der Evolution, die finde ich irgendwie viel attraktiver. Also natürlich mit der Behauptung, ich glaube ja nur an die Wissenschaft. Natürlich gab es noch eine zweite Philosophie daraus entstanden, nämlich, wenn wir durch Zufall entstanden sind und angeblich vom Affen abstammen, naja, dann sind ja die Menschen eigentlich nur eine Fortentwicklung vom Affen, Gorilla 1.1, noch nicht mal 2.0. Also auch das, eine wenig menschenrespektierende Sichtweise, was wunderbar war, um zu rechtfertigen, wie man andere Menschen behandelt hat, gerade im 19. Jahrhundert. Und natürlich entstand daraus noch mehr an Philosophien, zum Beispiel eine ganz tolle Theorie, wenn es überlegene Spezies gibt, gäbe es auch überlegene Rassen. Und dann hieß es im 19. Jahrhundert in allen Industrieländern, die weiße Rasse sei überlegen und deshalb müsse sie andere Kontinente kolonisieren. Das war dann die theoretische, schöne Begründung, warum es richtig sei, dass die Weißen Afrika und Asien beherrschen. Zum Glück weiß man inzwischen, das ist nicht richtig, ist auch nicht wissenschaftlich, aber es war natürlich ein Grund, dass viele Leute die Evolution toll fanden und die Wissenschaft abgelehnt haben. Die Streitpunkte sind längst vergessen für die meisten. Die Tendenz zu sagen, ich habe aber gehört, der Mensch stammt vom Affen ab. Und wenn deine biblische Theologie nicht dazu passt, dann ist die wohl falsch. Da hängt viel damit zusammen, wie der Mensch tickt. Nämlich zum einen, dass ich weiß es besser, die Arroganz steht dem entgegen. Ich will mir nichts sagen lassen von Gott. Oder auch, ich möchte mich gut fühlen über mich, weil wir aus dem Kampf einer gegen den anderen siegreich hervorgegangen sind. Fun Fact dazu, ich las kürzlich in einem Buch über Komplexitätstheorie. Mittlerweile glaubt die Wissenschaft auch das nicht mehr so sehr. Die sagen, der wesentliche Faktor bei der Auswahl ist gar nicht mehr der Kampf, sondern schöne Symbiose. Bei uns im Magen-Darm-Trakt liegen 5.000 bis 6.000 Arten von Bakterien. Die ernähren sich komplett ausschließlich von uns, von dem, was wir essen, und produzieren, zum Dank, ganz viele Sachen, die wir zum Überleben brauchen. Also der Kampf einer gegen den anderen, ja, ist ein Kriterium, das Wesentliche ist aber tatsächlich hier die Koexistenz. Das heißt, auch hier hat sich die Wissenschaft geändert. In den Köpfen von dem, was man auch in der Presse liest, kam es noch nicht an. Das war so ein bisschen historischer Hintergrund. Aber wir reden ja über die Bibel. Jetzt ist eine der Fragen, warum ist das so unbeliebt? Also das eine ist dieser ganze theoretische und philosophische Hintergrund. Das zweite ist, ich glaube, viele Leute verstehen einfach falsch, was es für ein Text ist, die Schöpfungsgeschichte. Wenn man einen Text verstehen will, es gibt eine Wissenschaft davon, wie man Texte versteht, weil natürlich ständig Missverständnisse da sind. Jetzt einmal Klick. Wer auch immer den Klick. Ja, genau, wunderbar. Und wenn ich einen Text verstehen will, gibt es verschiedene Stufen. Das erste ist, ich muss mich fragen, wer redet denn da? Das zweite ist, zu wem spricht er? Das dritte, was will er ihm sagen? Warum will er was sagen und was bezweckt er damit? Und nochmal Klick. So, da sehe ich es ja. Also, wer spricht hier? Gott spricht. Hola. Gott spricht und er spricht zu Menschen aus ganz vielen verschiedenen Kulturen, verteilt über 6 Kontinente und mehrere Jahrtausende. Diese Menschen haben alle unterschiedliche kulturelle Vorkenntnisse. Ganz wenige Kulturen kennen die Evolutionstheorie, ganz wenige Kulturen kennen die Urknalltheorien, ganz wenige Kulturen haben von DNA gehört, von Aminosäuren, von Doppelhelix, in der mit 4 Aminosäuren genetische Informationen strukturiert sind, etc. Also wenn Gott zu einem so derartig heterogenen Zuhörerkreis spricht, muss das Ganze natürlich so sein, dass es Leute verschiedenster Kulturen verstehen können. Das heißt, unsere naturwissenschaftlichen Termini, naja, die vor 300 Jahren ja keiner kannte, selbst Goethe nicht und Galileo Galilei und wie sie alle hießen, das kann da gar nicht vorkommen. Also die schiere Tatsache, dass die Bibel an so viele Kulturen geschrieben ist, bedingt schon automatisch, sie kann nicht auf jede Kultur und deren Vorstellung eingehen. Und das heißt für uns, die Schöpfungsgeschichte ist kein naturwissenschaftlicher Bericht und sie bezweckt das auch gar nicht. Das finde ich schade, ich fände es wahnsinnig interessant, das da drin zu lesen, aber das war halt nicht Gottes Ansinnen, so wie er halt auch wenig drüber sagt. Wie das in der Musik ist mit den Harmonien und den Oktaven und ähnlichen schönen Dingen. Worüber spricht er hier? Er spricht über die Erschaffung der Welt. Warum macht er das? Zum einen ist eine der Grundfragen von uns als Menschen, wo kommen wir eigentlich her, warum sind die Dinge, wie sie sind? Und zum zweiten, um uns Hilfestellung zu geben für den richtigen Lebensstil. Und das erstaunt uns jetzt so ein bisschen, weil wir eigentlich erwarten, die Schöpfungsgeschichte, hier müsste es darum gehen, woher so alles kommt, und das tut es auch. Aber zusätzlich ist der ganze Text gespickt mit Informationen über den, der das alles geschaffen hat, Gott, und natürlich sein Wort, durch das das geschaffen wurde, Jesus. Klick. Ah, wer auch immer. Wer klickt denn eigentlich? Ah. Supi. Da hätte ich jetzt eine andere. Na gut, egal. Also, das Ganze ist also keine naturwissenschaftliche Abhandlung. Deshalb kommen auch unsere tollen technischen Termini nicht vor. Es verwendet Begriffe, also der Text, die allen Kulturen verständlich sind oder ganz vielen. Und ganz spannend auch, Textanalyse, das Ganze ist geschrieben in Gedichtsform. Es beginnt immer mit Gott sprach, dann kommt, was er gemacht hat, und dann kommt, Gott sah, dass es gut war, und so ward aus Abend und Morgen der x-te Tag, der 2., 3., 4. und so weiter. Und dann kommt wieder eine Erklärung, und dann kommt wieder, und Gott sprach, und Gott sah, dass es gut war, und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine Gedichtsform, und Gedichte sind typischerweise nicht ganz der Stil, in dem die wissenschaftlichen Papers geschrieben wurden. die ich so alle gelesen habe. Ja, das stimmt, das wäre nicht schöner gewesen. Über die vielen Jahre an der Uni habe ich dann doch viele hundert davon lesen dürfen. Jetzt ist die Frage, die Bibel redet immer von diesen 5 Tagen. Jetzt wissen wir aus 2. Petrus 3, Vers 8, vor Gott ist ein Tag wie 100 Jahre und 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also es scheint mit unserer naturwissenschaftlichen Denkstruktur, die nicht zu dem passt, wie andere Kulturen es verstehen, kommen wir hier nicht weiter. Also schauen wir mal, was Gott uns eigentlich sagen will. Und damit kommen wir mal zum Text. Wir fangen mal an in 1. Mose 1, Vers 1. So, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Okay, das Erste, was wir sehen, es geht hier ganz stark um den Schöpfer. Das Erste, was wir sehen, ja klar, er schuf Himmel und Erde, das Ganze kam nicht durch Zufall zustande. Und wir sehen hier, Gott ist unendlich mächtig und unendlich kreativ, kann wahnsinnig viel schaffen, einfach so, wie gesagt, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, wie das in den antiken Mythen anderer Kulturen der Fall war. Ab Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Da nannte Gott das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend, es wurde Morgen der erste Tag. So, und jetzt wird es ganz spannend. Also hier steht, die Erde war wüst und leer. Eins der ganz wenigen Worte Hebräisch, das ich kann, Tohu Wabohu. Oh, wow. Toll, ne? Das ist eins der Worte, das in die deutsche Sprache eingegangen ist. Tohu Wabohu, das war die Beschreibung unseres Planeten. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, so wie, also das Wort ist so ein bisschen wie eine Glucke über ihren Küken ist und sie beschützt. Und wir sehen hier, aha, die Erde war vorher ohne Struktur, es war Chaos hier und Gott kommt und sagt, ich schaffe jetzt Struktur. Das Erste, er teilte Licht von Finsternis, beim nächsten Mal sehen wir, er teilt dann halt Himmel und Wasser, verschiedene Lebensräume auf, Gott brachte Struktur da rein. Das heißt, die ganze Geschichte handelt ständig daran, Gott schuf etwas und er trennte. Er trennte dies von jenem, er trennte Licht von Dunkel. Gott schaffte Struktur. Gott ist tatsächlich der Gott der Ordnung, das hören wir auch im Korinther. Gott ist der Gott der Struktur, Gott schafft hier Struktur statt Chaos. Darum gefiel es mir gut, was Carmen vorhin erzählt hat. Der Mensch braucht Struktur, um gut klarzukommen, um Frieden zu haben, um zur Ruhe zu kommen. Und die Schöpfungsgeschichte erzählt uns an ganz, ganz vielen Stellen hier, Gott schafft Struktur, Gott schafft Ordnung. Das heißt, wenn du dich gerade fragst, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun, naja, wenn du denkst, boah, was habe ich für ein Chaos vor mir? Wenn ich an das kommende Jahr, wenn ich nur die nächsten 1-2 Monate denke, was beruflich so alles zu tun ist, ich so, pff, wie soll das mal gehen? Aber ich klag hier auf hohem Niveau. Viele von euch von der Gesundheit her, wie soll das gehen? Von der Diskussion unserer Gesellschaft, von dem Hass in unseren Medien, wie soll das mal weitergehen? Mit unserem Trumpismus und dem neuen Krieg in Venezuela, wie soll das mal weitergehen? Und hier ist die Aussage der Schöpfungsgeschichte. Gott ist da, der konnte aus dem Nichts das ganze Weltall schaffen, der hat die Sachen im Griff, denn Gott ist der Gott, der Strukturen schafft. Das heißt, eine der großen Aussagen hier, Gott ist der Gott, der Strukturen schafft. Wir können uns sicher sein. Wir sind wertvoll. Gott kümmert sich um uns. Und das Nächste, was wir sehen über den Schöpfer hier, wir sehen hier, Gott der Vater schafft etwas, der Geist Gottes schwebt über den Wassern und Gott sprach, Jesus ist das Wort Gottes, Jesus ist also auch hier mit im Boot. Tatsächlich sehen wir also schon in Vers 2 hier die Dreieinigkeit. Gott ist ein Gott der Beziehung und seine Schöpfungsgeschichte beginnt damit, schon im zweiten Satz, Gott ist ein Gott der Beziehung. Der Geist Gottes war aktiv, Hiob 33 sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Johannes 1 und Kolosser 1,16 lernen wir, alles was gemacht ist, ist durch Jesus gemacht worden. Und das zeigt uns schon hier im zweiten Vers, es geht bei Gott um Beziehung. Also bei der Schöpfungsgeschichte geht es um so viel mehr als woher kommt die Welt und woher kommen alle Tiere und Lebewesen. Es geht um diesen Schöpfer, der Gott der Beziehung. Schauen wir uns den nächsten Schöpfungstag an. Tag 2, 1. Mose 1, 6 bis 8. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so. Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend und morgen der zweite Tag. Doch von allen Schöpfungstagen ist das sicherlich der, mit dem wir am allerwenigsten anzufangen wissen aus unserer naturwissenschaftlichen Brille. So Ausdehnung, hebräisches Wort, Rakia, vermutlich falsch ausgesprochen, kann man auch übersetzen mit Feste oder Firmament, wo ich denke, da, eigentlich ist da gar nichts Solides. Also irgendwie, naja gut, da oben gibt es den Himmel, da ist eine Atmosphäre, da sind dann vielleicht Wolken und unten ist das Wasser, das kenne ich, aber dazwischen ist ja gar nichts, also keine materielle Sache. Auch hier wäre die Frage, was wollte Gott wem kommunizieren und wie erklärt man es? Also natürlich ist es so, wir sehen ja am nächsten Tag, Gott hängt dann da die Himmelskörper dran, Sterne, Planeten und ähnliche. Wie sind die Himmelskörper da festgemacht? Antwort gar nicht, sondern naturwissenschaftlich gesagt, da gibt es große Gleichgewichte von Gravitations- und Zentrifugalkraft, die dafür sorgen, dass Planeten total stabile Bahnen fliegen und Sterne natürlich auch. Das heißt, die Struktur, wie Sterne und Planeten da sind, ist tatsächlich extrem fest. Daher dieses Wort, die andere Übersetzung von Rakia, Feste. Nur ist es halt keine physische Feste. Aber das zu erklären, wäre jetzt vielleicht für einen Text, der sich an 1000 Kulturen richtet, doch etwas schwierig. Ist die Frage, ist das dann noch naturwissenschaftlich sauber? Da das Ziel nicht ist, eine naturwissenschaftliche Erklärung zu geben, denke ich ja. Dann denke ich an meinen eigenen Unterricht damals in Physik, Chemie und so weiter. Was hat man mir erklärt, wie Atome funktionieren? Also, wer weiß es noch, ein Atom besteht aus einem Kern, da drin sind Protonen und Neutronen und drumherum flitzen ganz viele kleine Elektronen in Orbitalen. Und Elektronen sind was? Kleine Kügelchen. Wenn Elektronen kleine Kügelchen sind, dann kommt man vielleicht irgendwann Physik-Leistungskurs oder ein Buch von Stephen Hawking dazu festzustellen, ach so, wir wissen, Elektronen haben auch Eigenschaften von Wellen. Also sie sehen aus wie Kügelchen, sie verhalten sich aber auch wie Wellen. Sie sind also keine Kügelchen, sondern irgendwas ganz Komisches, was beide Eigenschaften hat, was den meisten mir nicht so richtig in den Kopf will, weil sowas kennen wir aus unserem Alltagsleben nicht. Also erzählt man in der Schule bewusst, auch in der Oberstufe noch, wir wissen es zwar besser, aber stellt euch mal Elektronen vor wie kleine Kügelchen. Natürlich ist die Formulierung dann, Elektronen seien kleine Kügelchen. Warum macht man das? Erzählen wir unseren Kindern in der Schule wissentlich Unfug? Nein, es ist eine reine Frage von Didaktik. Also, was heißt das dann mit diesem komischen, also Gott schiebt da irgendwie das, was im Himmel ist, wo die Vögel fliegen und das, was im Wasser ist. Es geht wieder darum, Gott schafft Lebensräume. In dem einen wohnen die Vögel, in dem anderen wohnen die Fische und im nächsten Tag trennt er auch noch das Land davon ab. Das heißt, die Geschichte hier zeigt uns etwas, was naturwissenschaftlich doch vom Didaktischen kompliziert ist. Vom Inhalt, von der Aussage für uns, Gott schafft Lebensräume. Und wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann heißt das für uns, aha, okay, Gott hat auch für uns Räume geschaffen, wo wir entsprechend dem, wie wir sind, uns zu Hause fühlen können und gut aufgehoben sind. Und damit kommen wir zum nächsten Tag, ab Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringen und fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jede seine Früchte trage nach seiner Art, zu denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor. Das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Samen nach ihrer Art ist. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag. So, was sehen wir? Gott schafft wieder, indem er spricht durch sein Wort. Und er schafft in totaler Vielfalt. Jedes nach seiner Art kommt hier mehrfach vor. Und was heißt das für mich als Mensch, wenn wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind? Na, wenn Gott schon mal den Pflanzen auf diese ganze Vielfalt Wert legt, ist es kein Wunder, dass er das dass er uns auch so vielfältig und unterschiedlich geschaffen hat und dass er auch auf jeden eingeht. Jeder ist anders, jeder nach seiner Art. Wenn es schon für Pflanzen gilt, wie viel mehr wird es dann für uns Menschen gelten? Also auch hier sehen wir wieder, die Schöpfungsgeschichte zeigt total viel über den Schöpfer und nicht nur über das, was da geschaffen wurde. Und sie zeigt uns, Gott ist total kreativ, Gott ist total vielfältig, Gott hat total viel Geschmack. Der hat so wunderschöne Sachen geschaffen. Traumhaft schöne Blumen, traumhaft schöne Bäume, ohne große Notwendigkeit. Er hätte auch einfach so irgendwas schaffen können, aber nein, ganz, ganz viel, ganz, ganz vielfältig. Vieles davon wunderschön und er schaut und sagt, und siehe, es war sehr gut. Und zumindest hier erstmal, es war gut. Gott schaut und er stellt fest, es ist gut, was er gemacht hat. Ich schaue mir das an, was wir Menschen so gebaut haben. Bei einigen denke ich so, aha, weiß er nicht, was wir so an Umweltverschmutzung produzieren. Vielleicht nicht ganz so gut. Gott ist kreativ, Gott ist gut, Gott baut tolle Sachen für uns. Damit kommen wir zu Vers 14. So. Ab Vers 14, der vierte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages. Und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchteten. Und den Tag und die Nacht beherrschten und das Licht und die Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Okay, hier wieder einmal so, aha, komisch, machte die da so, wie schon gesagt, dass er sie da anbrachte, ist mir eine verstehbare Erklärung dafür, Zentrifugalkraft, Gravitationskraft, Gleichgewichte, da. Spannend hier, Gott sagt, okay, am Anfang hat er Licht und Finsternis geschieden, plötzlich sehen wir, aha, eine Parallele, das war Tag 1, Tag 4, machte die entsprechenden Lichtquellen dazu und er schafft sie aus drei Gründen. Zum einen, klar, wir brauchen natürlich Licht, davon ernähren sich die Pflanzen, von denen wir und unsere Nutztiere leben. Selbst das Erdöl, was wir haben, ist ja mit dem Licht gewachsen, auf Basis dieses Lichts, die Pflanzen, aus denen das Erdöl wurde. Und er sagt, das ist mal das eine, das zweite aber, dieser Himmelskörper dient zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Also Gott bringt Struktur und Gott unterscheidet. So wie auch das Wort Gottes Mark und Bein trennt und Seele und Geist, Gott unterscheidet hier Sachen. Das heißt, die Himmelskörper wurden nicht nur geschaffen, damit wir Licht haben, sondern auch, um Struktur zu geben und damit man die Jahreszeiten, die Monate und die Tage unterscheiden kann. Und Jahreszeiten sind für uns natürlich sehr interessant für Völker, die von Ackerbau leben. Also ernähren tun wir uns auch davon, ne? Auch wenn es das für uns im Alltagsleben nicht so präsent ist. Für Völker, die von Ackerbau leben, sind natürlich die Kenntnisse der Jahreszeiten wahnsinnig wichtig, überlebenswichtig. Und das heißt, die Schöpfungsgeschichte erzählt uns hier, und Gott hat die gemacht und er hat uns diese Planeten und die Sterne gegeben, primär die Sterne natürlich, damit wir sehen können, jetzt kommt Frühling. Das heißt, die Bibel lehrt uns, Gott hat das geschaffen für uns, weil wir das brauchen. Es geht nicht nur um Licht, es geht halt eben um die Ordnung, es geht um die Struktur. Es geht darum, dass wir wissen, wann wir die Nahrungsmittel anbauen sollen. Also, Gott hat es geschafft zum Nutzen für uns, weil er uns liebt. Die Schöpfungsgeschichte erzählt ganz viel über den Schöpfer und über sein Wort, nämlich Jesus. Und was uns hier sagt, die Sterne sind geschaffen worden, damit wir Licht haben, damit wir wissen, wann wir säen und ernten müssen, damit wir eine Struktur haben und Licht und Finsternis getrennt sind. Und damit kommt der fünfte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln und eine Fülle lebendiger Wesen, es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen und von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der fünfte Tag. Also auch hier sehen wir wieder, Gott schafft ganz viel. Gott schafft total kreativ, Gott schafft vielfältig. Und Gott sagt dann zu den Tieren, seid fruchtbar und mehret euch. Das erste Gebot geht an die Tiere, das heißt die Verachtung, mit der wir Tiere zum Teil behandeln, zumindest unsere Nutztiere, ist definitiv nicht in Gottes Sinne. Lustigerweise, wir haben ja Hunde und Katzen, wie ihr vielleicht wisst, die verhätscheln und vertätscheln wir, kaufen ganz teure Nahrungsmittel für Hunde, Senior und Übergewichtige, was es Tolles mittlerweile alles gibt in Tierhandlungen. Nutztiere behandeln unsere Kultur häufig sehr schlecht, wie man an Massentierhaltung sieht. Also die Einbildung einiger Teile unserer Kultur, wir seien ja so moralisch überlegen, ich weiß ja nicht. Wenn ich mir Gott anschaue, Gott hat die Tiere geschaffen, vielfältig, mit verschiedenen Arten, mit Berücksichtigung dafür, wie unterschiedlich sie sind. Und das zeigt mir über uns, wenn Gott schon bei den Tieren so vielfältig gewesen ist und sich so um die Tiere kümmert und sie segnet, wie viel mehr wird er das für uns tun. Also auch hier, die Schöpfungsgeschichte zeigt uns total viel über den Schöpfer, von dem wir ja auch kommen. Nämlich, dass er vielfältig ist, dass er kreativ ist, dass er liebevoll ist und tolle Sachen schafft. Und dann wird's richtig spannend, nämlich der sechste Tag. Und Gott sprach, ab Vers 24, die Erde bringe lebendiges Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm, Tiere der Erde nach ihrer Art, und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde auf ihre Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, der Erdboden nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Und 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über Fische, Vögel, das Vieh und über die ganze Erde und über alles, was auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier wird es spannend, natürlich auch für die Landtiere, also Fische und Vögel hatten wir gerade, für die Landtiere schafft Gott halt natürlich auch die gleiche Vielfalt, die gleiche Kreativität, die gleiche Individualität. Und dann sagt er, lasst uns Menschen machen. Gott ist ein Gott der Beziehung, auch beim Menschenmachen spricht er von uns. Es kann sein, dass es eine Art plurales Majestätes ist, aber da Gott sonst nicht von sich im Plural redet, ist es wohl eher, es ist der Gott der Beziehung. Die Beziehung von Vater, von Sohn, von Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen. Und er schuf den Mensch in seinem Bilde. Und hier kommt wieder der Ansatzpunkt zu dem, was ich vorher erzählte. Das Bild der Evolutionstheorie ist, du Mensch bist ein verbesserter Affe. Zumindest war das das ursprüngliche Bild. Heute weiß man das etwas besser, aber das war das Bild. Und Gott sagt, nee, Antithese. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist wertvoll. Und vielleicht sagst du dir, boah, meine Krankheiten, ich habe dies, das und jenes. Mag sein, mit der Sünde kam auch Krankheit in die Welt. Trotzdem bist du geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist ihm nicht egal, du bist nicht unwichtig, du bist kein wertloses Zufallsprodukt, wie unsere Gesellschaft es uns häufig gerne einredet. Unsere Gesellschaft suggeriert ja häufig, ohne es so deutlich zu sagen, ja, du bist wertvoll, wenn du Erfolg hast, Geld hast, gut aussiehst. Aber wenn nicht, boah, schwierig. Also vom Prinzip schon, aber so de facto, wie wir uns dann als Gesellschaft verhalten, dann vielleicht doch nicht so sehr. Aber wenn du wohlhabend bist und reich und einflussreich und gut gebildet und gut aussehend und sonst was, dann bist du wertvoll. Und Gott sagt, nee, du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist was Besonderes, unabhängig von dem, was du eben bist oder eben hast. Die totale Antithese zu vielem von dem, was unsere Gesellschaft nicht unbedingt lehrt, aber doch zumindest praktiziert. Also Gott sagt hier etwas, was total anders ist als das, was wir so häufig gelernt haben. Und hier steht noch, Gott schuf sie als Mann und Frau. Wir sind als Mann und Frau geschaffen. Und Gott hat das Ganze so konzipiert, wenn man die Worte hier nachher im 1. Mose 2, was wir heute nicht mehr lesen, näher anschaut, dann sagt er halt so, er schuf die Frau als das Gegenüber des Mannes. Also das Bild ist so ein bisschen wie so eine Leiter, die man aufklappt, wo zwei Hälften so gegeneinander gestützt sind. Es geht also nicht um Hierarchie, es geht nicht darum, dass Männer Frauen beherrschen sollen. Nur es ist eine Struktur, Gott nimmt in Kapitel 2 das Rund, vielleicht eine Rippe, was auch immer, aus dem Mann heraus macht daraus die Frau. Und alle Männer danach werden von einer Frau geboren. Das heißt, das Ganze ist wie so eine Ringstruktur. Die erste Frau wurde aus einem Mann gemacht und alle anderen Männer wurden von Frauen geboren. Gott ging es nie um Unterdrückung und Hierarchie. Gott hat sie gemacht in seinem Ebenbild als Mann und Frau und auch in der Vielfalt als Mann und Frau. Die Menschen haben natürlich, auch das Judentum damals, wie sie es so gerne machen, in sündhafter Versuchung irgendwie Macht und Ähnliches auszuüben, das Ganze verdreht. Gott hat sie in der Schöpfungsgeschichte gleichartig und als Ergänzung geschaffen. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Vögel im Himmel und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. In Kapitel 2 schafft er den Menschen und er gesetzt ihn in einen Garten. Er sagt: Lieber Mensch, ich baue einen tollen Garten für dich, denn die ganzen Nutzpflanzen sind noch nicht da, also in 2 Vers 5 stand. Nutzpflanzen sind noch nicht da, das ist ein anderes Wort als in Kapitel 1. Das heißt, wir reden von der Schöpfung des Menschen am sechsten Tag, auch in Kapitel 2. Und er sagt so: Ich pflanze einen schönen Garten. Da setze ich euch rein, liebe Menschen. Und in diesem Garten bekommt der Mensch einen Auftrag. Gott ist nämlich der Gott, der auch Aufträge gibt. Gott hat uns nicht geschaffen zur Faulheit, sondern dazu, Dinge zu machen, konstruktive Sachen zu machen, ebenso wie Gott. Und die Aufgabe war, dass er den Garten Eden bebaut und bewahrt. Und bebauen und bewahren ist halt auch eine Verantwortung. Ja, wir sollen ihn nutzen und wir sollen daraus das ziehen, was wir so brauchen, aber eben auch nicht zerstören. Also auch hier, Gott sagt so: Ihr seid in meinem Ebenbild geschaffen. Erschaffen, nicht kaputt machen. Und Gott sagt auch: Und wenn ihr sündigt, wird es Konsequenzen haben. Und den ganzen Teil mit Sünde, der danach kommt, wie schnell Sünde ausartet. Schon in der 2. Generation gibt es den ersten Mord, in der 7. Generation gibt es den ersten Massenmörder. Daraus kommt der Zyklus der Erlösung, von dem ich letztes Mal sprach und von dem wir natürlich immer wieder hören werden, wie Gott Möglichkeiten findet, wie Gott halt den Menschen vergibt, den Menschen wieder raushilft aus ihrer Sünde. All das kommt in den nächsten Teilen. Heute ging es mir darum, die Schöpfungsgeschichte ein bisschen aufzuzeigen. Ich hoffe, es war für euch hilfreich zu verstehen, wie die Struktur des Ganzen ist. Du kannst doch einmal klicken. Da. Wie die Struktur des Ganzen ist, dass es eine Struktur ist, wo nicht nur Gedichtsform ist, sondern halt tatsächlich auch noch mehr drinsteckt. Und zum Schluss: Gott ist ein Gott der Ruhe. Gott hat uns den Ruhetag gegeben, den Sabbat. Am siebten Tag ruhte Gott, weil wir das brauchen. Nicht weil Gott das brauchte, weil wir das brauchen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Damit wir das tun, hat Gott uns einen Tag der Ruhe gegeben. Für uns hier ist das typischerweise der Sonntag. Deshalb brauchen wir heute nicht zu arbeiten, was ich sehr genieße. Ansonsten, der Tag der Ruhe ist ein wichtiges Prinzip. Und auch dazu werden wir natürlich wieder kommen, weil der in den 10 Geboten ja auch vorkommt. Damit danke ich euch. Ich bete noch kurz und dann kommt Matthias, richtig? Vater im Himmel, danke für deine Schöpfung. Danke, dass wir sehen können, dass du so großartig bist, dass du uns so gesegnet hast, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast, dass wir wertvoll sind. Danke, dass wir nicht den Erzählungen dieser Welt glauben müssen, dass wir eigentlich minderwertig sind oder dass wir uns alles rausnehmen können. Und danke, dass wir wissen können, wir sind geliebte Kinder. Bitte segne diesen Tag, den du uns geschenkt hast, als freien Tag, an dem auch du geruht hast. Und segne dieses Jahr, das vor uns liegt. Amen.